Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
Mit Vera Linz.
Und Mike Herbstreit. Hallo.
Team?
Hello, Adriana?
Hold on a second, please.
Adriana! El teléfono! Tranco!
Tja, da haben wir uns ein bisschen erschrocken. Gar nicht so einfach, Adriana Loureiro Fernández zu erreichen. Mit der Fotojournalistin aus Venezuela wollten wir über die Situation von Journalistinnen und Journalisten und die Medienlandschaft in der aktuellen Regierungskrise in Venezuela sprechen. Beim zweiten Versuch hat es dann doch geklappt und dieses Gespräch hören Sie gleich hier in Breitband.
Außerdem beschäftigen wir uns mit der cyberfeministischen Utopie aus den 90er Jahren, dass Geschlechterrollen im Cyberspace und im Netz komplett irrelevant werden und wir alle sein können, wer oder was auch immer wir sein wollen. Wir fragen nach bei einer Vordenkerin des Cyberfeminismus, was aus diesem Versprechen geworden ist, warum das nicht so ganz geklappt hat und ob es vielleicht doch noch einen Weg gibt, das Patriarchat und Diskriminierung im Netz zu überwinden.
Und natürlich schauen wir auch auf eine Meldung, die große Auswirkungen auf die internationale Podcast-Landschaft hat und haben wird. Spotify kauft das Podcast-Label Gimlet Media und die Podcast-App Anchor und könnte damit den Plattformkapitalismus auf dem Podcast-Markt einläuten. War es das also schon mit der schönen demokratischen Podcast-Welt? Darüber sprechen wir hier in Breitband.
Davor hören wir aber erstmal Musik. Hier ist die ukrainische Punkband The Bitey mit einem Song über Elon Musk. Und der Song ist auch sehr konsequent betitelt Elon Musk.
Elon Musk, welcome to Mars, with a fucking Mars.
Breitband Topic.
Mal eben noch kurz in den Supermarkt, noch schnell eine Tüte Milch kaufen. Man legt die Milch aufs Band, sie wird eingescannt und auf der Preisanzeige steht nicht zum Beispiel 89 Cent, sondern 15.000 Euro. Tja, so ungefähr wird das aussehen, wenn Deutschland die aktuelle Inflationsrate von Venezuela hätte.
Ja, wobei man schon sagen muss, dass es Venezuela nicht erst seit kurzem wirtschaftlich schlecht geht. Die Inflation und die Lebensmittelknappheit sind da schon seit Jahren wirklich heftig, was wir in Deutschland nur nicht so richtig mitbekommen. Jetzt gerade kriegt man es doch mal auf die Ohren wegen der Regierungskrise und dem Machtkampf der beiden Politiker Maduro und Guaido.
Dass wir in dieser Situation einigermaßen gut informiert sind, was so los ist in Venezuela, das ist nicht selbstverständlich, denn auch die Journalistinnen und Journalisten vor Ort haben es schwer und begeben sich dort teilweise in große Gefahr, wenn sie über Demos und die Situation im Land berichten. Der deutsche Journalist Billy Six zum Beispiel, der sitzt dort ja auch schon seit November jetzt in Haft.
Ja, wir haben vor der Sendung mit der 30-jährigen venezolanischen Fotojournalistin Adriana Loureiro Fernández gesprochen und wir haben sie als erstes gefragt, wie sie die Lage für Journalistinnen und Journalisten momentan im Land einschätzt.
It is very hostile in general. People are extremely scared to talk to the press at the moment.
Es ist sehr feindselig im Moment.
Die Menschen haben extreme Angst, mit der Presse zu sprechen. Seitdem Venezuela in den internationalen Nachrichten ist, bekommen wir viele Besucher von außerhalb und Menschen haben Angst zu reden. Sie fühlen, dass sie viel zu verlieren haben, wenn sie an die Öffentlichkeit gehen. Zugang wird also täglich schwieriger.
Können Sie mir ein bisschen was über die Schwierigkeiten erzählen, mit denen Sie als Journalistin in Venezuela gerade klarkommen müssen?
Es sind so viele Medien im Land. Zugang ist wirklich das größte Problem. Einige Redakteure bitten mich um Bilder, die ich normalerweise schnell schießen könnte, was aber jetzt sehr kompliziert ist. Dazu kommt, die Polizei könnte dich anhalten, deinen Pass einfordern und dich fragen, was du hier für wen machst. Das ist normalerweise nicht üblich oder passiert jedenfalls nicht so häufig. Aber weil Menschen im Moment Angst haben, in der Presse zu landen, ist der Zugang wirklich schwierig. Es gibt auch Gegenden in der Stadt, die man nicht betreten sollte.
Wie gefährlich ist es gerade für Journalistinnen und Journalisten in Venezuela? Es gab jetzt schon einige Berichte darüber, dass Demonstrierende, aber auch eben Journalistinnen und Journalisten gewalttätig angegangen worden sind.
Schwierig ist es vor allem für ausländische Journalisten, vor allem wenn sie zum ersten Mal im Land sind. Es ist tough. Man hat im Tagesgeschäft, wenn nicht dauernd was passiert, vielleicht das Gefühl, man würde gar nichts Riskantes machen. Aber unsere Arbeit ist riskant. Zu jeder Zeit und an jedem Ort. Jemand könnte dich erwischen und dann bekommst du Schwierigkeiten. Es ist sehr wahrscheinlich, dass an einigen Orten Menschen, die mit der Regierung zusammenarbeiten, versuchen werden, dir deine Ausrüstung wegzunehmen. Das passiert jetzt öfter als vorher.
Was kann man denn als Journalistin oder Journalist tun? Also was tun Sie zum Beispiel, wenn Sie unterwegs sind und berichten und fotografieren, um ja, sicher zu sein?
Für mich ist es ein bisschen anders. Ich komme aus Venezuela. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Ich kenne die Stadt gut. Ich weiß, wo ich mich aufhalten kann und wo nicht. Und ich gehe nicht an Orte, bei denen ich weiß, dass es keine gute Idee ist, sie zu besuchen. Ich habe einfach lange hier gearbeitet und ich nehme die Signale wahr. Ich versuche sehr stark zu achten auf meine Umgebung und den Kontext um mich herum.
Wie hat die politische und auch die aktuelle wirtschaftliche Lage denn das Leben und das Arbeiten von Journalistinnen und Journalisten in Venezuela beeinflusst? Also gibt es überhaupt noch sowas wie festangestellte Journalistinnen und Journalisten?
Es gibt immer weniger Lokaljournalisten. Wir feiern jede zweite Woche einen Abschied. Sie gehen. Sie gehen, weil die Gehälter nicht hoch genug sind für die Arbeit, die von ihnen gefordert wird. Sie arbeiten unter extremen Bedingungen. Und klar, sie tun das mit Leidenschaft. Müssen sie auch, wenn man sich die lächerlichen Gehälter anschaut, besonders im Vergleich zu internationalen Medien. Es ist einfach zu hart für die Lokalpresse zu arbeiten. Zeitungen werden dicht gemacht, weil es kein Papier gibt, auf dem sie gedruckt werden können. Radiosendungen werden gestrichen, weil sie Worte und Sätze benutzen, die der Regierung missfallen. Und das Fernsehen wird indirekt und direkt vom Staat kontrolliert.
Kann man es sich dann eigentlich überhaupt noch leisten, gerade in Venezuela Journalistin oder Journalist zu sein?
Viele meiner Freunde arbeiten für internationale Medien und sie kommen klar. Einige von ihnen müssen für 3-4 Auftraggeber gleichzeitig arbeiten. Oder sie machen Radio und Fernsehen und Print und Übersetzungen. Sie machen viel von allem. Ich glaube jedenfalls nicht, dass unsere nationalen Medien die wirtschaftlichen Möglichkeiten haben, ihre Journalisten zu unterstützen und ihnen im Moment genug Geld zum Überleben zu geben.
Das sagt die venezolanische Fotojournalistin Adriana Fernandez über die Lage von Reporterinnen und Reportern in Venezuela. Gleich reden wir noch ein bisschen weiter mit Adriana. Home.
Aus Nashville sind das John Worthy and the Bands mit Have It Your Way. Sie hören Breitband im Deutschlandfunk Kultur. Und wir sprechen jetzt noch ein bisschen weiter mit der Fotojournalistin Adriana Lurero Fernandez über Venezuela und die Medienlandschaft dort.
Ja, es ist nämlich gar nicht so einfach, für die Bevölkerung in der aktuellen Regierungskrise an gesicherte Informationen zu kommen. Und deshalb haben wir Adriana gefragt, was denn im Moment die wichtigsten Nachrichtenquellen für die Menschen in Venezuela sind und ob die Staatsmedien dort noch eine große Rolle spielen.
I don't have the numbers, but I would say from my lived experience.
Ich habe jetzt keine Zahlen, aber meiner Erfahrung nach gibt es viele Leute, vor allem in den ärmeren Stadtteilen, die viel Fernsehen und Staatsmedien konsumieren. Sie haben also immer noch ein großes Publikum. Aber es gibt auch einen anderen Trend. WhatsApp-Gruppen, Twitter ist riesig in Venezuela. Es gibt viele, die ihre Nachrichten über Social Media bekommen und natürlich über Facebook.
Seine Nachrichten über solche WhatsApp-Gruppen oder über Social Media zu bekommen, das kann ja aber auch ganz schön gefährlich sein. Also man hat das in Brasilien ja gesehen in den Tagen und Wochen vor der Wahl. Gibt es solche Desinformationskampagnen wie in Brasilien auch momentan in Venezuela?
Ja, absolut. Vor allem jetzt in dieser politisch angespannten Zeit gibt es quasi täglich neue Gerüchte. Einige sind absolut wahnwitzig, andere sind schwieriger, Halbwahrheiten. Das macht es schwer für uns Journalisten. Wir sagen den Menschen immer, benutzt Social Media bewusster. Aber trotzdem gibt es jeden Tag ein Gerücht über einen neuen Staatsstreich. Und das verbreitet sich rasend schnell durch WhatsApp-Gruppen und Sprachnachrichten. Es ist wirklich beeindruckend. Wegen diesen Falschinformationen befinden sich Menschen hier in einer Art Dauerstress.
Ich habe vor ein paar Tagen eine Geschichte gelesen, dass Journalisten in Caracas, dass die jetzt in Busse gehen und dort den Fahrgästen die Nachrichten vorlesen. Stimmt das? Gibt's sowas? Haben Sie sowas auch schon mal gesehen?
Ja, wenn ich mich richtig erinnere, gibt es das seit 2017, als viele Falschinformationen verbreitet wurden. Wir Journalisten von der freien Presse, wir haben keinen Zugang zu Massenmedien. Also hat eine Gruppe junger Journalistinnen und Journalisten El Bus TV gestartet. Sie setzen sich in öffentliche Verkehrsmittel und lesen den Leuten auf dem Arbeitsweg echte Nachrichten vor. Das geht schon seit einer Weile so und ich finde das super.
Und kommt das bei den Fahrgästen gut an? Also ist das ein beliebtes Projekt?
It's been an impressively good experience for them.
Ja, ja, es läuft überraschend gut. Am Anfang wusste ja niemand, wie die Leute darauf reagieren würden, aber es kommt gut an.
They've had great reception so far. People really enjoy it.
How would you say, und wenn Guaido jetzt tatsächlich Präsident werden würde, was glauben Sie, wie würde sich die Medienlandschaft und die Situation für die Journalistinnen und Journalisten in Venezuela ändern?
Da muss ich spekulieren. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Wenn Guaido es wirklich schafft, der echte Präsident zu werden, im Moment sind wir ja in einer Art politischem Limbo. Wir sind selbst hier vor Ort verwirrt. Aber wenn er es wirklich schafft, der Präsident, der einzige Präsident von Venezuela zu werden, dann hoffe ich, dass die freie Presse es hier leichter haben wird. Es gibt dafür Anzeichen, dass das eine Veränderung ist, die er auch wirklich anstrebt. Es scheint mir die demokratische Option zu sein. Maduro ist für mich kein Demokrat. Seine Regierung war sehr autoritär und es wurde immer schwieriger für uns zu arbeiten und über ihn zu berichten. Es ist schwierig, an Informationen über die Regierung zu kommen. Guaido und sein Team scheinen sehr viel transparenter zu arbeiten.
Guaido so far has shown a lot more transparency in the way he conducts himself and his team of work.
Ein bisschen Hoffnung hat die venezolanische Fotojournalistin Adriana Loureiro Fernandez also, dass unter einem eventuellen neuen Staatschef Guaido sich die Lage für Journalistinnen und Journalisten in Venezuela verbessern könnte.
Und mehr über die aktuelle Situation in Venezuela können Sie heute Abend hier hören im Deutschlandfunk Kultur, und zwar in unserer Sendung Tacheles ab 17.30 Uhr. Da spricht meine Kollegin Susanne Führer mit dem Politologen Günther Mayhold über die venezolanische Krise.
Breitbandbesprechung.
230 Millionen Dollar. So viel, wird zumindest gemunkelt, bekommt Alex Blumberg für sein Podcast-Label Gimlet Media vom Streamingdienst Spotify.
Ja, ein ordentlicher Batzen. Da hätte Blumberg wahrscheinlich auch im Traum nicht dran gedacht, als er 2014 den ersten Gimlet-Podcast namens Startup produziert hat über die Schwierigkeiten bei der Gründung von Gimlet Media.
Hat also offensichtlich ganz gut geklappt, das Ganze. Wenn Gimlet Spotify jetzt so viel wert zu sein scheint, diese 230 Millionen, das ist ungefähr dreimal so viel wie der Wert, auf den Gimlet bislang eigentlich geschätzt worden ist.
Unser Kollege Sandro Schröder, der beschäftigt sich im Prinzip rund um die Uhr, Tag ein, Tag aus mit Podcasts, nicht nur hier im Deutschlandfunk Kultur, sondern er schreibt auch den monatlichen Podcast-Newsletter Hörensagen. Und deshalb haben wir vor der Sendung mit ihm gesprochen und ihn gefragt, wie er es sich erklärt, dass Spotify als Musik-Streaming-Plattform jetzt ausgerechnet ein Podcast-Unternehmen kauft.
Ich finde es gar nicht so überraschend, dass das Spotify jetzt macht. Also ich finde das logisch aus der Sicht von Gimlet einmal, aber auch aus der Sicht von Spotify. Bei Gimlet war für mich immer die Frage, irgendwann mussten die ja ihre ganzen Investoren mal wieder ausbezahlen. Und die Frage, die im Raum stand, war eigentlich die ganze Zeit, seitdem Gimlet gegründet wurde, schafft das ein Podcast-Label so aus eigener Kraft heraus, nur mit diesen Marketing-Podcasts für irgendwelche Marken, mit Matratzenwerbung und verkauften Serien, all das wieder zu refinanzieren, was sie mal von Risikokapitalgebern bekommen haben. Und obwohl Gimlet ja nun wirklich extrem erfolgreich ist, scheint jetzt die Antwort doch eher zu sein, das schafft kein Podcast-Label aus sich selbst heraus, sondern es braucht jemanden, der das übernimmt. Und der andere Teil der Antwort ist, für Spotify, finde ich, ist das auch total logisch, denn die haben ja in letzter Zeit immer mehr die Podcasts bei sich auf der Plattform gestärkt. Die haben ja auch diese Podcasts auf ihrer Startseite ganz klar positioniert als wichtigen Inhalt. Und fest und flauschig, haben wir ja auch alle gelernt, funktioniert als Podcast eben auch auf Spotify.
Spotify hat aber nicht nur das Podcast-Label Gimlet gekauft, sondern auch noch die App Anchor. Wie passt das denn zueinander und was ist das überhaupt für eine App?
Also Anchor hat mal angefangen als eine Art Audio-Twitter und ich fand das am Anfang total spannend. Das war so 2016. Leider war ich gefühlt der Einzige, der das spannend fand. Also diese Idee hat überhaupt nicht verfangen und Anchor hat sich dann immer wieder neu erfunden. Dann war es mal eine Zeit lang das Radio für alle, wo dann irgendwie Anchor versucht hat, allen einen Radiosender möglich zu machen. Und dann Anfang letzten Jahres, hat Anchor sich dann nochmal neu erfunden und hat sich eine im Prinzip Mission gegeben, wir sind die Podcast-App für alle, total idiotensicher. Und da schließt sich dann eben auch der Kreis jetzt zu Spotify und zu Gimlet, denn Spotify hat jetzt einmal dieses international erfolgreiche Podcast-Unternehmen und seine Inhalte gekauft und dazu eben noch eine App gestellt, wo Leute Podcasts machen können. Und ich glaube eben, das ist genau das, was Spotify jetzt werden will. Also es will die eine Plattform werden, wo Leute einerseits Audio konsumieren können und zeitgleich will eben Spotify auch die Plattform sein, wo produziert wird. Und wir brauchen auch eigentlich gar nicht groß darüber mutmaßen. Bei Recode.net, da haben die beiden Gimlet-Gründer auch explizit darüber gesprochen, dass sie im Prinzip seit der Unternehmensgründung, also seit 2014, schon im Gespräch mit Spotify waren, sagt einer der Co-Gründer von Gimlet, Matt Lieber.
I mean, we've been talking to Spotify almost since the beginning of the company. And of course, they've been one of our most important partners. I mean, Spotify really started getting into podcasts, I think around 2 years ago, and they've had a really fast rise.
Aber wenn Spotify sich jetzt noch stärker als so eine Art Rundum-Plattform für Podcasts positionieren will, was heißt das denn dann für die Podcast-Welt? Also ist es eher positiv oder eher negativ?
Ich bin da hin und her gerissen, ehrlich gesagt. Also die Theorie, die ich am spannendsten finde, ist, dass Spotify jetzt sowas wie einen gigantischen A/B-Test macht mit diesen beiden Unternehmen, die es gekauft hat. Denn Spotify könnte jetzt sozusagen testen, wo liegt die Zukunft der Podcasts. Das könnte halt einerseits die Richtung sein, mit Gimlet in Richtung ein Netflix für Audio zu sein, wo man hochwertige Inhalte findet. Oder die andere Richtung könnte sein, das ist die Richtung von Anchor, das ist das YouTube für Audio, wo sich dann so Profi-Inhalte mit Amateurinhalten mischen und wo jeder irgendwie mitwirken kann. Die Möglichkeit könnte natürlich genauso sein, dass Spotify glaubt, dass beides die Zukunft von Podcasts ist. Und nichtsdestotrotz glaube ich, dass jetzt der Punkt gekommen ist, und den sehe ich sehr kritisch, die Logik von Plattformkapitalismus, die beginnt jetzt eben auch bei den Podcasts zu greifen. Denn eigentlich war ja Podcast bisher immer so das Medium für offene Standards, für den RSS-Feed, wo auch kein Unternehmen irgendwie dominieren konnte, wie Podcasts rezipiert werden, wo und wie, mit welchen Möglichkeiten das stattfindet. Und die große Befürchtung ist jetzt, und ich glaube, das ist auch die große Befürchtung in der Podcast-Welt, dass jetzt so dieses demokratische Element von Podcasts aufhört, weil jetzt zum ersten Mal so ein Tech-Unternehmen, so ein Gigant anfängt, seinen Markt abzustecken und damit auch ganz viel Kontrolle zu übernehmen von Podcasts.
Ja, wobei man sagen muss, dass Spotify ja bei weitem nicht, oder sagen wir mal vielleicht noch nicht, die einzige Plattform für Audio und Podcasts ist. Also von einem Podcast-Monopol sind wir ja doch noch weit entfernt.
Das stimmt schon, aber in den letzten Monaten hat sich ja auch gezeigt, diese Begehren sind da. Also da ist Google, da ist Amazon, also Google hat Google Podcasts gelauncht. Amazon ist wegen der Smart Speaker sowieso schon lange im Audiobereich unterwegs. Dann ist da noch dieser schlafende Riese Apple, denn Apple hat ja eigentlich schon immer das wichtigste Podcast-Verzeichnis schlechthin, macht bloß nichts damit. Und jetzt glaube ich, in dem Zeitpunkt, wo Spotify sich so Unternehmen krallt, wachen auch die anderen drei auf in diesem Trio und könnten vielleicht jetzt auch loslegen. Und ich glaube, sie müssen es auch ein Stück weit, wenn sie diesen Anspruch, wir wollen bei Audio auch mitwirken, wenn sie den einlösen wollen, dann müssen sie sich jetzt auch sowohl Infrastruktur als auch Inhalte sichern. Ich finde, man sieht das eben bei Netflix, wohin das dann am Ende führen kann, dass nämlich dann Leute, die vorher nur reine Plattformen waren, die was abgebildet haben, auf einmal Publisher, also Herausgeber werden und selber Inhalte in Auftrag geben. Das machen solche Unternehmen in der Regel nicht nach Bauchgefühl, sondern in der Regel total Nutzerdaten getrieben. Und die Befürchtung und meine pessimistische Aussicht wäre jetzt, dann bekommen wir das bei den Podcasts, was wir eigentlich nicht haben wollen, dass nämlich auch Podcasts so massiv Daten getrieben werden, Algorithmen getrieben werden. Und ich fand, das war ja bisher der Zauber an Podcasts, dass sie da eben ein Gegengewicht waren zu den anderen Online-Medien, wo es nur noch um Nutzerdaten, Algorithmen, um Marketing und Werbung ging. Und das fände ich sehr schade, wenn jetzt Podcasts anfangen, auch so Algorithmen getrieben beschleunigt zu werden. Und dann ist das ganze tolle Gegengewicht weg.
Das sagt Sandro Schröder. Mit ihm haben wir vor der Sendung über Spotify gesprochen. Das Musik-Streaming-Unternehmen hat das bekannte Podcast-Label Gimlet Media und die Audio-App Anchor gekauft.
Sie hören Breitband im Deutschlandfunk Kultur und bei uns geht's weiter mit Musik und zwar von John D. Boswell alias Melody Sheep. Der hat für seinen Song Children of Planet Earth Aufnahmen der goldenen Schallplatte verwendet, die an Bord des Raumschiffs Voyager 1 seit über 40 Jahren durchs All fliegt.
Hola y saludos a todos.
Greetings and friendly wishes to all who may encounter this Voyager and receive this message.
Hello.
Hello.
Extend greetings to the extraterrestrial inhabitants of outer space.
Breitband im Deutschlandfunk Kultur. Werden Journalisten bald von Software ersetzt? Diese Befürchtung ist nicht ganz abwegig, denn der sogenannte Roboterjournalismus ist im Kommen, zumindest in Teilen der Berichterstattung. Laut einer Untersuchung der Universität Oxford werden in europäischen Newsdiensten täglich tausende Meldungen ganz ohne Menschen von Software erstellt und bis 2026 sollen 90% der Nachrichten von Roboterjournalisten produziert werden. Das prognostiziert zumindest die BBC in einer Studie.
Und beim amerikanischen Nachrichtenunternehmen Bloomberg, da sind es tatsächlich jetzt schon aktuell ca. 30% des gesamten Contents, der schon zu Teilen aus automatisierter Berichterstattung besteht. Das hat vor kurzem der Chefredakteur von Bloomberg gesagt. Und die Deutsche Fußballliga, die veröffentlicht jedes Wochenende mehr als 70.000 Spielberichte von der Bundesliga bis zur Kreisklasse dank künstlicher Intelligenz. Das klingt so ein bisschen danach, als ob der Journalismus bald komplett von Robotern übernommen wird. Aber in der Breite sind Algorithmen im Journalismus noch nicht so richtig angekommen. Was dem im Weg steht, das berichtet für uns Thomas Reintjes.
My fellow Americans, manchmal versagt einfach die Technik.
We meet tonight at a moment of unlimited potential.
Während Donald Trumps State of the Union-Rede diese Woche, sollte man eigentlich in der App FactStream sehen können, ob Trumps Behauptungen stimmen. Einen Live-Faktencheck wollte die App anbieten, aber das Interesse daran war wohl zu groß. Nach 10 Minuten crashte die App.
Where walls go up, illegal crossings go way, way down.
Hinter der App steckt ein Team von der Duke University in North Carolina und eine Gruppe von Faktencheckern. Mark Stenzel, der das Projekt leitet, will aber in Zukunft auf menschliche Faktenchecker verzichten können.
Our ultimate goal.
Unser Fernziel sind automatisierte Echtzeit-Faktenchecks, sodass, wenn der Präsident eine Fernsehansprache hält, wir auf eine Sammlung von bestehenden Faktenchecks zurückgreifen können und sofort sagen können, dieses Statement haben wir schon einmal geprüft und es ist wahr, falsch oder irgendwas dazwischen.
That's a statement that we've looked at before and it is true, false, somewhere in the middle.
Doch die nicht funktionierende App diese Woche war nicht der einzige Rückschlag für Stenzel in letzter Zeit. Ende 2017 begann sein Team, E-Mail-Alerts an Faktenchecker zu schicken. Die E-Mails werden von einem Algorithmus generiert, der jeden Tag mehr als 1000 Tweets von Politikern und Parteien und das Fernsehprogramm von CNN auswertet. Daraus filtert er 25 Behauptungen, die er für faktencheckwürdig hält.
Das kam hervorragend an. Es gab eine Menge Faktenchecks bei PolitiFact, FactCheck.org oder bei der Washington Post, die auf Behauptungen basierten, die von algorithmischen Prozessen identifiziert worden waren.
Doch nach einigen Wochen ließ das Interesse nach. Die Faktenchecker sagen Mark Stenzel, dass die E-Mails zu viele uninteressante Behauptungen enthalten. Der Algorithmus wirft viele Claims aus, die für Faktenchecker unbrauchbar sind. Etwa, wenn gar nicht klar ist, wer etwas gesagt hat, weil das aus dem Transkript des CNN-Programms nicht hervorgeht. In einem Folgeprojekt reduzierte Mark Stenzels Team dieses Rauschen, indem es auf menschliche Expertise setzte. Eine Redakteurin filterte die interessantesten Behauptungen heraus, schrieb noch einen freundlichen, kurzen, einführenden Satz, bevor die E-Mail an Faktenchecker rausging. Die Aufmerksamkeit der Faktenchecker für die E-Mail-Alerts in diesem Projekt war höher.
Automatische E-Mails erscheinen den Lesern wohl zu robotisch. Wenn der Roboter als Absender zu sehr durchscheint, dann schweifen unsere Augen wohl eher über den Text hinweg.
Ähnliche Erfahrungen hat auch Laurence Dirix gemacht. Sie hat für ihre Doktorarbeit untersucht, wie eine Zeitung in Brüssel Daten von Luftschadstoffmessstationen auswertet. Laurence Dirix ist Programmiererin und Journalistin und hat extra Tools für die Redaktion entwickelt, die die Daten einsammeln und auswerten in Tweets, Grafiken und Karten. Nur zwei Journalisten nutzten die Daten, vier andere, die ebenfalls Zugriff hatten, nicht. Als sie die Journalisten fragte, warum sie die Daten nicht nutzten, kam die Forscherin zu einem ähnlichen Ergebnis wie Mark Stenzel.
Das Bild des Journalistenroboters in ihrem Kopf erzeugte in ihnen das Gefühl einer Konkurrenzsituation. Der wird mich ersetzen, sagte einer der Journalisten. Die haben sich nicht wirklich wohl damit gefühlt.
They did not feel really comfortable with automated news.
Hinzu komme eine gewisse Technikfeindlichkeit vieler Journalisten. Erst als das Projekt nach einem Jahr zu Ende ging, hätten die Journalisten erkannt, dass das automatisierte System ihnen als Quelle dienen könnte, sie unterstützen könnte, anstatt sie zu ersetzen. Das ist jedenfalls der Ansatz, den Laurence Dirix für zukunftsfähiger hält. Insbesondere außerhalb von großen Nachrichtenagenturen, also in kleineren Newsrooms, die weder das Geld hätten, um künstliche Journalismusintelligenzen programmieren zu lassen, noch die dafür notwendigen riesigen Datenmengen. Mark Stenzel will hingegen weiter an vollautomatisierten Live-Faktenchecks arbeiten.
Wir wollen etwas bauen, das im Fernsehen oder in Streams eingeblendet wird. Wir denken viel darüber nach, wie wir es hinbekommen, dass das nicht einer der durchscrollenden Ticker am Bildschirmrand wird, den man nicht liest, weil das ja nur robotisch ist und nicht von Menschen geschrieben.
Die Projekte zeigen, dass Algorithmen Journalisten unterstützen können. Die Journalisten werden aber noch gebraucht, zumindest so lange, wie die Handschrift der Roboter in Texten noch erkennbar ist.
Thomas Reintjes über die Herausforderungen beim Einsatz künstlicher Intelligenzen im Journalismus.
Aus Colorado kommt unsere nächste Musik. Erothyme macht Musik, die im Ohr so anmutig klingt wie ein Delfin, der ins Wasser taucht, nachdem er einen Flickflack hingelegt hat. Gute Selbstbeschreibung, finde ich jedenfalls. You've Been Sleepin' heißt dieses Stück. We'll be right back.
Pass zu Breitband im Deutschlandfunk Kultur. Cornelia Solfrank ist eine der Vordenkerinnen des Cyberfeminismus. In den 80er Jahren schrieb sie, dass das Internet die Gesellschaft weiblicher machen würde und Geschlechterunterschiede verschwimmen würden. Eine Hoffnung, angelehnt an das Cyborg-Manifesto von Donna Haraway. Und sie war nicht die Einzige, die solche Hoffnungen auf Gleichheit hatte. Auch Geraldine Neal ging damals davon aus, dass in der virtuellen Realität alle Menschen gleich werden.
Tja, aber gekommen ist es dann anders, sagt Cornelia Solfrank heute. Auf der diesjährigen Transmediale in Berlin hat sie ihr neues Buch Die schönen Kriegerinnen vorgestellt. Darin schlägt sie eine Ablösung des Cyberfeminismus der 90er Jahre vor und setzt sich für eine Art Techno-Öko-Feminismus ein. Die ursprüngliche Idee des Cyberfeminismus ist eine Utopie, die quasi aktualisiert werden muss. Wir haben mit Cornelia Solfrank gesprochen und sie als erstes gefragt, worin denn die Idee damals genau bestand.
Die Hoffnung war doch tatsächlich mal von diesen normierten Körperzuschreibungen wegzukommen. Ja, man kann, sobald man das Haus verlässt, ich kann mir zu Hause, vielleicht wenn ich alleine mit mir bin, kann ich mir noch einbilden, dass ich heute ein Zwerg bin und morgen ein Elefant und übermorgen bärtiger alter Mann oder was auch immer und kann mich auch in diese Rolle reindenken. In dem Moment, wo ich das Haus verlasse, werde ich sozusagen über den Körper, den ich da zeige, meiner Umwelt sofort identifiziert und normiert und es werden bestimmte Dinge von mir erwartet. Und wenn ich die nicht so tue, dann ist es quasi schon ein Regelverstoß. Und was wir uns gewünscht haben, ist tatsächlich mal aus diesen normierten Vorstellungen rauszukommen und mal damit zu experimentieren, überhaupt, was es sein könnte, wenn man nicht seine Identität über den Körper bezieht.
Inwiefern wird denn diese körperliche Identität jetzt durch Technologie nochmal festgeschrieben? Was müsste man da thematisieren?
Ach, das ist wirklich eine sehr komplexe Frage, weil hinter meiner ganzen Arbeit steckt das Interesse daran, wie sich generell Geschlecht und Technologie gegenseitig bedingen. Und da gibt es ganz viele Ebenen, aber letztendlich folge ich da auch eine Theorie, von der Techniksoziologin Judy Weitzmann vorgeschlagen wurde. Sie nennt es Technofeminismus, nämlich so ein ganz fundamentales, gegenseitiges Beeinflussen von Geschlecht und Technologie. Und das kann man denken auf einer Ebene von zum Beispiel jetzt einfach dem weißen männlichen Ingenieur, der sozusagen der Inbegriff der Technikentwicklung war und immer noch ist, zum Großteil, aus der sich einfach sozusagen Männlichkeit von Technikkompetenz ableitet und umgekehrt eben Weiblichkeit sozusagen nicht damit vereinbar ist mit technischer Kompetenz. Das ist jetzt mal eine Ebene, aber da gibt es noch einige andere. Wir haben uns ja sehr stark von der ganzen Theorie der Immaterialität inspirieren lassen in den 90ern und zu verstehen, dass es Technologie quasi, die rein immateriell ist, nicht gibt, sondern dass sie immer eine materielle Komponente hat. Und mit dieser materiellen Komponente ist einerseits sozusagen der Körper kommt da ins Spiel, aber auch die Materialität der Geräte, die wir benutzen, die Kabel und so weiter, die Materialien, die verbaut sind in Technik und zusätzlich aber auch die Produktionsbedingungen, unter denen Technologie hergestellt wird.
Der Cyberfeminismus war ja eine Art Utopie und auf die heutigen Herausforderungen im Netz, also Hate Speech, Desinformation, auf wirtschaftliche Fragen, hat diese Strömung, so scheint es, keine Antworten. Kann man überhaupt auf diese Herausforderungen mit feministischen Positionen, also jetzt vielleicht mit dem Technofeminismus, reagieren?
Ich finde, man kann eigentlich fast nur mit feministischen Positionen reagieren und zwar deswegen, weil für mich Feminismus eine politische Herangehensweise ist an die Verhältnisse, die da beginnt, wo man selber ist und da beginnt, Machtverhältnisse sich anzusehen, zu dekonstruieren, wenn möglich zu unterminieren. Und ich finde, wir sind derzeit in so einem extremen Machtverhältnis gefangen, was Technologie anbelangt, also was große Konzerne hauptsächlich anbelangt, die uns die Geräte verkaufen, die uns zwingen, Software-Updates zu machen permanent, die uns zu allen möglichen Dingen zwingen, die wir gar nicht wollen, die uns auf der anderen Seite unserer Daten berauben und komplett überwachen. Also das ist ein extremes Machtverhältnis. Und ich finde da eine feministische Herangehensweise sehr, sehr wichtig. Die fängt nämlich auch da an, wo ich selber bin, mit meinem eigenen Handy, mit meinem eigenen Laptop zu verstehen, wo sind die Schnittstellen von meinem täglichen Umgang mit Technologie zu den großen ökonomischen, ökologischen Problemen, die damit zusammenhängen. Und aus diesem Bewusstsein über ein strukturelles Problem kann ich dann quasi politische Forderungen ableiten. Und das fehlt sehr stark im Moment.
In einem Taz-Interview drücken Sie Bewunderung aus für eine Netzfigur, die in feministischen Kreisen eigentlich eher kritisiert wird, nämlich für den Troll. Sie sagen, Sie möchten selbst Troll sein. Warum eigentlich und wen möchten Sie trollen?
Der Troll ist eine interessante Figur, weil er agiert ja anonym. Und Troll hat verschiedene Identitäten. Ein guter Troll hat vielleicht 20 oder 30 Online-Identitäten, kann im besten Fall mit sich selber eine Gruppenunterhaltung führen, indem ich springe von einer Position, von einem Charakter zum anderen, jeweils auch meine Sprache ändern muss, meine ganze Identität, meinen kulturellen Hintergrund, was ja tatsächlich eine literarische Arbeit ist, mich in verschiedene Personen hineinzudenken. Aber aktuell auf die Situation bezogen, finde ich es interessant, weil es sozusagen ermöglicht, im Netz zu agieren. Und ich sehe dieses Trolling nicht nur negativ, sondern es wird ja ganz massiv betrieben. Und zwar gibt es besonders im rechten Spektrum sehr aktive Trolls. Und ich finde, ich finde es für mich interessant, sozusagen in diese Szene mich reinzubegeben und da von innen drin sozusagen Sand ins Getriebe zu streuen, ja, indem ich auch trolle, indem ich versuche, mit verschiedenen Identitäten sozusagen innerhalb dieser Szene zu agieren.
Ist der Troll dann eigentlich so eine cyberfeministische Figur? Also Sie haben ja gerade schon gesagt, man kann sein, wer man will, man kann zwischen Identitäten springen.
Im Prinzip ist es schon wieder eine Referenz auf diese frühe Utopien. Das stimmt auf jeden Fall. Nur, glaube ich, hat der Troll und das Trolling heutzutage eine direkte Verbindung zum Offline-Space. Ne? Wie man sehen kann, diese Interventionen von Trolls in verschiedene Wahlen, Brexit und so weiter, da geht es ja weit darüber hinaus, nur innerhalb des Netzes sozusagen mit einer freien Identität zu agieren. Sondern das wird ja mit einer Absicht betrieben, sozusagen, um Einfluss zu nehmen auf die Offline-Welt, auf das, was mal die Realität war.
Die Künstlerin, Forscherin und Autorin Cornelia Solfrank zum Potenzial des Feminismus, die Herausforderungen des Netzes anzugehen. Wir danken für das Gespräch.
Ja, und aus Berlin kommt die folgende Musik: El Buhu mit Janima. Thank you. Sie hören Breitband im Deutschlandfunk Kultur noch mit einer weiteren wichtigen Meldung dieser Woche, die da lautet, nämlich, dass über 1000 Angestellte von neuen Medienhäusern in den USA ihre Jobs verlieren. Betroffen sind zum Beispiel BuzzFeed und Vice. Im Netz haben Inhalte aber trotzdem Erfolge. Sie kommen aber immer öfter nicht von diesen Plattformen, sondern von Social-Media-Agenturen. Und das ist ein Problem, könnte auch ein Problem nicht nur für Medienhäuser werden, sondern auch für Otto-Normalverbraucher.
Ja, ist nämlich die Frage, können solche viralen Hits überhaupt noch von Otto-Normalverbrauchern losgetreten werden? Oder ist es schon zu einer, Agenturisierung des Internets gekommen? Ob die Zeit der freien, spaßigen Nutzerinhalte vorbei ist und das Netz mittlerweile nur noch von cleveren Profis bespielt wird, das hat sich Matthias Finger für uns angeschaut.
Den Rekord für das beliebteste Bild auf Instagram hielt bis vor kurzem noch Kylie Jenner mit 18 Millionen Likes. Vergangenheit. Sie wurde vom Sockel gestoßen, vom Abbild eines unschuldigen Eis.
Dieses Beispiel war ja was ich quasi so als User-Generated Content gemünzt war und es erstmal nicht so professionalisiert wirkt, sondern dass das wirkt, als hätte das der Freund von nebenan gemacht.
Erklärt Social-Media-Experte Kai Hinz. Doch dahinter steckte eben kein zufälliger Nutzer, sondern Mitarbeiter einer Werbeagentur, die dann mit Kooperationsangeboten überschüttet wurden. Über Wochen spekulierte die Werbewelt, wer den Eierdeal klarmacht. Meme Just for Fun wird seltener. Wir sind die Kunden der Social-Media-Industrie.
Man hat an das Märchen geglaubt, dass es ein völliges Reich der Freiheit ist. Und jetzt auf einmal kommen böse Konzerne, weil es erfolgreich ist und wollen das viel mehr kapitalisieren und auch viel mehr lenken. Man reagiert auch verunsicherter auf diese neuen Entwicklungen, weil sie jetzt einfach viel klarer gespielt werden.
Findet Professor Markus Kleiner von der Hochschule der populären Künste in Berlin. Eine der bekanntesten Agenturen, die das Netz bespielt, heißt Fuck Jerry. Auf dem Instagram-Account fing Elliot Tebili 2011 an, Memes zu posten, aus Spaß. Mittlerweile hat er 14 Millionen Follower. Seine Marketingagentur Jerry Media soll $30.000 kassieren, wenn sie Werbung platziert.
Das Problem bei Fuck Jerry war, sie haben die Bilder kopiert und haben die sich zu eigen gemacht. Das heißt, Bilder oder Inhalte, die auf anderen Seiten schon erfolgreich waren, haben die sich genommen.
Stellt Kai Hinz fest. Kuratieren nennt Fuck Jerry das. Mittlerweile regt sich im Netz Widerstand unter dem Hashtag Fuck Fuck Jerry. Denn Fuck Jerry hat auch dem gescheiterten Fyre Festival zu Ruhm verholfen. Island Getaway turned disaster. Mit einer viralen Social-Media-Kampagne und Hochglanzvideos mit Models lockte die Agentur gemeinsam mit den Veranstaltern junge Menschen für viel Geld auf eine Insel, auf der dann kein Festival stattfand. Jetzt gibt es eine Netflix-Doku über das Desaster. Fuck Jerry hat sie mitproduziert. Ein klassischer PR-Trick, erläutert Marco Kindermann von der Agentur Social Media's Finest.
Negativ-PR funktioniert halt immer noch am besten. Ja, die Leute regen sich darüber auf. Wenn man diesen Hintergedanken verfolgt hat, genau das zu erzeugen, dann ist da schon sehr viel konzeptionelle Arbeit im Vorwege notwendig.
Die hat auch die Social-Media-Agentur 360i geleistet, als sie für Oreo-Keks einen Meme-Klassiker schuf. Beim Super Bowl 2013 fiel der Strom aus. Die Werber twitterten kurzerhand ein Keksbild mit dem Text: Oreo kannst du auch im Dunkeln in dein Getränk eintauchen, erinnert sich Dirk Spannhaus von der Dresdner Agentur Webzunder.
Der Kracher in dem Moment war, dass Oreo halt ratzfatz eben auf einen aktuellen Moment, mit dem jeder was anfangen konnte, referenziert hat. Und wenn es dann eben gelingt, so ein Event zu verknüpfen mit einem Thema, dann ist das schon eine Disziplin, die man vielleicht üben kann.
Aus dem Ärmel geschüttet wurde der Oreo-Tweet nicht. Er war eingebettet in einen Werbereigen. Wichtig ist nur schnelles Reagieren und kreative Freiheit.
Jungs, ihr wisst Bescheid, wie irgendwie die Community online bei den ganzen Plattformen funktioniert. Und ihr dürft dort witzige, markenkonforme Inhalte posten. Und damit ihr schnell genug seid, um auch auf Trends aufzutreten, könnt ihr das tun. Ohne dass ihr von uns vorher immer zig Millionen Freigabeschleifen braucht. Das ist ein ganz anderes Vertrauensverhältnis.
Thomas Weigel ist Chief Content Officer bei wisstjanoch.de. Auch private Nutzer können immer noch virale Memes erstellen. Angesichts der geballten Kraft der Social-Media-Agenturen wird das in unserer Aufmerksamkeitsindustrie aber wohl immer schwieriger.
Der Widerstand gegen diese Agenturisierung des Internets, der steigt allerdings. Unter dem Hashtag FuckFuckJerry beschweren sich zunehmend immer mehr Comedians darüber, dass ihre Witze für Werbung geklaut werden. Ob das was bewegt, das werden wir sehen.
Genau, und vielleicht in einer späteren Breitbandausgabe darüber berichten. Diese ist am Ende. Nach den Nachrichten kommt hier im Deutschlandfunk Kultur das Theatermagazin Rang 1 mit Janis Elbire und Vera Linz und
Mike Herbstwald.
Sagen danke fürs Zuhören und wir sagen tschüss.
Tschüss.